80% der landwirtschaftlich genutzten Fläche wird für Viehhaltung genutzt und somit zur Produktion tierischer Lebensmittel. Warum das nicht gut ist, darum soll es heute gehen, aber nicht nur darum, sondern insgesamt um das Thema pflanzliche versus tierische Ernährung. Damit herzlich willkommen zur dieswöchigen Folge. Ich bin immer noch der Thomas und wer schon mal reingehört hat, konnte der ein oder anderen Folge entnehmen, dass ich eher pflanzlich unterwegs bin. Allerdings war das nicht immer so, eigentlich ist es erst seit circa 5 Jahren so. Und zwar hat mir unser damaliger Werkstudent von einem Kumpel erzählt, der sich auf Netflix einen Film angeschaut hat und seitdem kein Fleisch mehr isst. Ich habe ihn nur verwundert angeschaut und gesagt, das gibt es doch nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ich brauche doch mein Fleisch. Trotzdem wollte ich mir den Film auch anschauen, der heißt Game Changers und seitdem esse ich auch kein Fleisch mehr. Ich kann den Film somit absolut empfehlen. Solltet ihr allerdings daran glauben, weiterhin tierische Lebensmittel zu euch nehmen zu müssen, solltet ihr ihn vielleicht nicht anschauen. Und vielleicht schon mal kleiner Disclaimer, man hört es ja schon raus, also ich bin natürlich pro pflanzliche Ernährung, natürlich kann es trotzdem jeder für sich entscheiden, aber diese Folge wird sicherlich darauf abzielen, die pflanzliche Ernährung positiv darzustellen. Nachdem ich mir dann damals den Film angeschaut hatte, habe ich mich natürlich mehr mit dem Thema beschäftigen müssen, habe dann auch noch andere Filme angeschaut, also dann gibt es noch Forks Over Knives oder Cowspiracy oder der schlimmste war Hope for All. Wenn ihr den seht, ich garantiere euch, ihr werdet das Weinen anfangen. Ich habe mich dann so richtig schlecht gefühlt damals, also ich hatte so richtig schlechtes Gewissen, weil es so offensichtliche Dinge waren, die ich einfach nicht wusste. Also es klingt vielleicht blöd und naiv, aber ich wusste eben nicht, dass das Kälbchen von der Kuh weggenommen wird, dann produziert die Kuh weiterhin die Milch, die eigentlich ja fürs Kälbchen gedacht ist, dann wird die Melkanlage angeschlossen und die Kuh produziert für den Menschen die Milch. Aber jetzt erstmal alles der Reihe nach, ich werde das Thema jetzt mal von drei unterschiedlichen Perspektiven versuchen zu beleuchten. Die erste ist die gesundheitliche Perspektive, die zweite ist die Umweltperspektive und die dritte ist die ethische Perspektive. Bei der gesundheitlichen Perspektive ist erstmal vorweg zu sagen, dass es da natürlich wieder eine Vielzahl von Studien gibt, die unterschiedlich finanziert sind und die unterschiedliche Ergebnisse liefern. Auch die Verfechter der pflanzlichen Ernährung führen natürlich zum Großteil diese Studien an, die letztendlich die Aussage haben, wie gut die pflanzliche Ernährung ist. Also ich kann es letztendlich nicht sagen, wer da jetzt recht hat, aber da ich eben pro pflanzlich bin, werde ich jetzt hier mal ein paar Ausführungen machen, was eben die positiven Aspekte der pflanzlichen Ernährung sind. Ein Klassiker ist, dass Milch ja wichtig ist für die Knochen und wegen des Kalziums. Es gab ja auch mal den Slogan, die Milch macht's, aber wie gesagt, es gibt unterschiedliche Studien dazu. Eine Studie habe ich jetzt hier mal rausgesucht, die kommt aus Schweden, veröffentlicht von der Universität Uppsala im British Medical Journal. Und die sagen, Menschen, die viel Milch tranken, hatten demnach kein geringeres Risiko für Knochenbrüche und das Risiko einer Hüftfraktur war sogar leicht gestiegen. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass dieses Statement nur für Milch gilt. Bei Käse, Quark und Joghurt gilt das wohl nicht. Aber der Punkt ist, man kann eben Kalzium auch auf anderen Wege zuführen. Es kommt dann auf die Bioverfügbarkeit an. Es gibt viele pflanzliche Kalziumquellen, also Brokkoli oder Sesam oder Amaranth. Also es gibt wirklich viele. Und dieser Glaube an die Milch ist eben nicht uneingeschränkt richtig. Zudem haben viele Menschen auch eine Laktoseintoleranz und auch die Massenproduktion führt dazu, dass die Milch gar nicht mehr so gehaltvoll ist wie früher wegen des ganzen Kraftfutters, was man den Tieren gibt. Besonders Kinder sollten keine Milchprodukte erhalten, da sie übersäuernd, allergiefördernd wirken und sehr häufig Ursache von Immunstörungen und Infektanfälligkeiten sind. Also spricht dieser Glaube daran, dass ein Glas Milch ein Kind kräftig und stark machen muss, ist nicht zwingend richtig. Und wenn man bedenkt, dass die Milch eben auch nicht für den Menschen vorhergesehen war, kann man schon hinterfragen, ob wir Milch trinken sollten. Beim Fleisch erscheint es fast noch klarer zu sein, das kann man wohl relativ gut messen. Es gibt einen Risikofaktor im Blut, Der heißt, ich erspare euch mal den kompletten Namen, TMAO ist die Kurzform, und der fördert die Entstehung von Arteriosklerose. Arteriosklerose bedeutet Verkalkung der Gefäße, wo das Blut durchfließt. Also man kann sich das so vorstellen, wie so eine kleine Röhre, sage ich mal, und da lagert sich dann sukzessive immer so ein bisschen was an dieser Gefäßwand ab. Das Blut kann immer schwieriger durchfließen und irgendwann, wenn dann das Gefäß quasi komplett dicht ist, also diese Ablagerung zu groß sind, kann das Blut eben nicht mehr durchfließen. Und wenn dieser Zustand dann zu lange andauert, dann kann das zu Störungen im gesamten Organismus führen. Besonders gefährliche Folgen ziehen Engpässe der Arterien von Herz oder Gehirn nach sich. Sind die Herzkranzgefäße zu sehr verkalkt, kann eine koronare Herzkrankheit entstehen. Bei dieser Erkrankung wird der Herzmuskel vor allem unter Anstrengung mit zu wenig Sauerstoff versorgt. Diese koronare Herzkrankheit ist die häufigste Todesursache bei Erwachsenen in den Industrienationen. Wenn die Gefäße dann komplett verkalkt sind, dann kommt es beim Herzen zum Herzinfarkt und beim Gehirn zum Schlaganfall. So, damit zurück zu diesem TMAO bzw. zu der Studie, die ich jetzt hier kurz erläutern will, ist eine US-amerikanische Studie, wo 113 gesunde Probanden einen Monat lang täglich entweder rotes oder helles Fleisch gegessen haben oder eben eine fleischlose Ernährung gehabt haben. Und da kam dann heraus, dass diejenigen, die das Fleisch gegessen haben, dass dieser TMAO-Indikator um das Dreifache bzw. in manchen Fällen sogar um das Zehnfache höher war als bei denjenigen, die pflanzlich gegessen haben. Die Wissenschaftler schlossen dann daraus, dass ein übermäßiger Konsum von Fleisch über mehrere Jahre hinweg das Sterberisiko um ca. 4,5% wachsen lässt. Das finde ich jetzt noch relativ akzeptabel, wenn ich ganz ehrlich bin. Ob man es jetzt so genau sagen kann, weiß ich nicht. Ich finde, es zeigt zumindest, dass der Konsum von Fleisch diesen TMAO-Indikator ansteigen lässt, der dann wiederum Ursache ist für diese Arteriosklerose. Eine gute Nachricht gibt es aber auch, die TMAO-Spiegel sanken innerhalb von 4 Wochen wieder, wenn der Fleischkonsum eingestellt wurde. Dann gibt es auch noch Aussagen der Internationalen Krebsforschungsagentur, die den Konsum von verarbeitetem Fleisch und rotem Fleisch als krebserregend bzw. wahrscheinlich krebserregend einstuft. Die sprechen sehr stark von verarbeitetem Fleisch, wobei das nicht nur die Wurst ist. Als verarbeitetes Fleisch gilt jedes Fleisch, das verändert wurde, um entweder seinen Geschmack zu verbessern oder seine Haltbarkeit zu verlängern. Also auch wenn es gesalzen, gepökelt, fermentiert oder geräuchert oder dergleichen ist, dann gilt das auch als verarbeitetes Fleisch und insbesondere das Darmkrebsrisiko wird dadurch erhöht. Wir Deutschen essen wohl ca. 1 Kilogramm Fleisch pro Woche und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt lediglich 300 Gramm pro Woche. Fisch gilt als gesünder, wobei auch hier viel von Quecksilberbelastungen, von Mikroplastik und Medikamentenrückstände zu lesen ist, aber im Vergleich zu Fleisch ist es wohl für die Gesundheit etwas besser. So, kurzes Zwischenfazit, also Milch erscheint mir wahrscheinlich gesundheitsgefährdend, Fleisch ganz sicher, Fisch etwas besser, aber da gibt es ganz andere Gründe, warum man keinen Fisch essen sollte. Übrigens, ich sage auch nicht, dass diese hochverarbeiteten veganen Ersatzprodukte gesund sind. Ich esse die zwar manchmal, weil letztendlich ist es mit weniger Tierleid verbunden und mit weniger umweltbelastenden Aspekten, aber gesund ist es ganz sicherlich nicht. Gesund wäre wohl wirklich nur möglichst natürlich, unverarbeitet und pflanzenbasiert. Und selbst das ist dann nicht hundertprozentig gesund, weil einem dann das Vitamin B12 fehlt, was vorrangig über Fleisch- und Milchprodukte aufgenommen wird. Das muss man dann substituieren bei einer veganen Ernährung. Jetzt können die Kritiker einer veganen Ernährung sagen, ja, siehste, das kann ja dann auch nicht der richtige Weg sein. Dem kann ich eigentlich nur entgegnen, dass Vitamin B12 früher wohl in der Natur vorgekommen ist und durch die ganze Industrialisierung das eben nicht mehr der Fall ist. So, zweite Perspektive, nämlich jetzt mal die ethische Perspektive. Da habe ich mal, ich denke, es war in einem Film gesehen, da hat irgendein Wissenschaftler dann gesagt, ja gut, also wenn eines Tages mal Außerirdische bei uns landen und uns quasi überlegen sind und uns als Nahrungsmittel sehen würden, dann wäre das ja irgendwo vergleichbar. Also sprich, unsere Rechte wären dann auf einmal weg, die sind uns überlegen, die stecken uns dann auch in irgendwelche Massenhaltungsboxen, was auch immer. Und finden das eigentlich dann okay, uns irgendwann zu essen? Denn genau so machen wir es aktuell ja auch mit den Tieren. Wir sind denen überlegen. Wir sperren die ein, wir halten sie auf engstem Raum, nutzen die aus für unsere Zwecke und sehen uns eigentlich legitimiert dazu. Nur wenn wir mal auf der anderen Seite des Zauns stehen, dann sagen wir wahrscheinlich ja, nee, also das ist jetzt irgendwie blöd, das finde ich ja so doll. Ist hoffentlich ein Szenario, was nie eintreten wird, aber es zeigt, dass wir uns das da ein bisschen zu einfach machen, beziehungsweise es vielleicht einfach nicht sehen wollen. Und wie gesagt, ich habe es ja auch nicht sehen wollen. Aber wenn man diese Bilder dann sieht, dann muss man halt auch im Supermarkt mal darüber nachdenken, ob ich das Billigfleisch kaufe oder nicht. Ich habe zwar auch mal gesehen, dass auf der Schlachtbank letztendlich alle Tiere gleich behandelt werden, also egal aus Biohaltung oder nicht, aber zumindest hatte das Tier in der Biohaltung vielleicht nicht ein ganz so qualvolles Leben wie das aus der Massentierhaltung. Das soll's zur ethischen Komponente gewesen sein, wie gesagt, alles andere als Fair Game. Aber die weitaus schlimmste Perspektive ist wohl die Umweltperspektive. Und das war mir lange Zeit auch nicht klar, warum das überhaupt so miteinander zusammenhängt. Fangen wir mal mit einem lustigen Beispiel an. Also Wiederkäuer, also zum Beispiel eine Kuh, die setzt Methan beim Verdauen frei und rülpsen und furzen es in die Welt hinaus. Spätestens alle 3 Minuten entweicht einer Kuh ein Wind. Im Jahresdurchschnitt macht das über 100 Kilogramm Methan aus. In der klimaschädigenden Wirkung entspricht dies einem CO2-Ausstoß von 18.000 gefahrenen Autokilometern. Methan ist nach Kohlendioxid, also nach CO2, das zweitwichtigste anthropogene Treibhausgas, das zur Klimaveränderung beiträgt. Es ist als Treibhausgas 21 Mal wirkungsvoller als Kohlendioxid. Und nur deshalb die Nummer 2, weil es in der Atmosphäre in viel kleineren Mengen vorkommt. Vielleicht kurzer Exkurs an dieser Stelle, also Treibhausgase, das sind Gase, die einen Teil der Wärmestrahlung der Planetenoberfläche absorbieren. Also natürlich ist der Wasserdampf zum Beispiel ein Treibhausgas. Wenn es den nicht gäbe, dann wäre auf der Erdoberfläche eine Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad. Also sprich, wir brauchen Treibhausgase, nur wenn wir weiterhin fleißig zusätzlich in die Atmosphäre Gase produzieren, also anthropogen heißt quasi vom Menschen gemacht, das führt dann zur globalen Erderwärmung und das sind eben insbesondere Kohlendioxid und Methan. So, ich habe gerade mal gegoogelt. Im Jahr 2022 wurden weltweit rund 1,6 Milliarden Rinder und etwa 89 Millionen Schweine gehalten. Gut, ich weiß nicht, wie viel die Schweine jetzt pupsen, aber die Rinder, wie gesagt, pupsen jede Menge. Das zeigt schon, bei 8 Milliarden Menschen, das sind viel zu viele Rinder, die auf dem Planeten sind. So, wo wir schon beim Thema Gase sind, also durch die Gülle, was als Dünger verwendet wird in der Landwirtschaft, entsteht auch ein hohes Maß an Lachgas, was noch klimaschädlicher sein soll als Kohlendioxid. Auch das Umweltgift Ammoniak wird durch die Gülle freigesetzt. Es trägt außerdem zur Bildung von Feinstaub bei. Zur Gülle ist außerdem auch noch zu sagen, da die Tiere ja sehr viel Antibiotika bekommen, um Krankheiten in dieser Massentierhaltung zu vermeiden, gelangen auch hier über die Gülle Rückstände auf die Äcker und sickern dann ins Grundwasser, was wir alle trinken. Und jetzt nochmal zum einleitenden Satz, dass ca. 80% der Fläche in der Landwirtschaft für Viehhaltung benötigt wird. Das soll vor allem darauf abzielen, dass irrsinnig große Flächen dafür verwendet werden, um Futtermittel für die Tiere bereitzustellen. Allein für die Importe von Soja nimmt Deutschland wohl zusätzlich ungefähr 2,5 Millionen Hektar außerhalb der EU in Anspruch, vor allem in Brasilien und Argentinien. Also sprich, wir hier in Deutschland haben gar nicht mehr die Fläche zum Anbau der Futtermittel. Wir müssen das irgendwo her importieren. Würden wir mehr Pflanzen essen und weniger Tiere ernähren müssen, dann könnten wir unsere eigenen Flächen viel effizienter nutzen. Würden wir beispielsweise einmal wöchentlich auf Fleisch verzichten, würde eine Fläche von ca. 600.000 Hektar für andere Nutzungen frei werden. Das ist eine Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie die Fläche des Saarlands. Dann müsste auch weniger Regenwald in Südamerika zerstört werden. Dort hat sich die Produktion von Soja in den vergangenen Jahrzehnten fast verdreifacht. Für den Sojaanbau werden Ökosysteme dort zerstört. Man sieht ja überall diese Monoplantagen dann. Der Treibhausgasausstoß ist dafür massiv. Also nur um diesen Punkt nochmal klar zu machen, für den Fleischkonsum bedarf es nun mal enormer Flächen, um Futtermittel anzubauen, damit wir dann woanders die Tiere damit füttern können. Deswegen werden auch so irrsinnig hohe Mengen an Soja von Brasilien und Argentinien hierher importiert. Das essen dann nicht wir Verbraucher direkt, sondern es essen die Tiere und wir essen dann das Fleisch. Deswegen ist die Behauptung auch schlichtweg falsch, dass die Veganer das Soja aus Südamerika essen und dass deswegen der Regenwald abgerodet wird. Nein, das ist nur deswegen der Fall, um die Tiere damit zu füttern. Vielleicht abschließend noch ein Wort zum Fisch, weil ich ja vorhin sagte, aus gesundheitlicher Perspektive ist der Fisch besser als das Fleisch. Das stimmt, denke ich auch, aber jeder, der sich mal diese Lachszuchtfarmen da in Norwegen oder wo auch immer anschaut, da gibt es auch gute Dokumentarfilme, der sieht, dass die Massentierhaltung dort letztendlich genauso ist. Da sind so ganz große, ja, Käfige, die da im Wasser schwimmen, aber genauso wie bei den Hühnern oder bei den Schweinen, auf engstem Raum müssen sich da eine Vielzahl von Fischen tummeln, vollgepumpt mit Medikamenten, die dann ans Meer abgegeben werden. Es kommt zur Ausbreitung von Seeläusen, die dann den Wildfischen schaden. Diese Farmen benötigen auch viel Futter, das oftmals über das Meer gewonnen wird, und sie belasten das Ökosystem mit ihren Ausscheidungen, die konzentriert über die Anlagen in die Umgebung gelangen. So, das so die Hauptaspekte von mir. Ich habe jetzt nicht über Honig oder die Eier gesprochen, da kann man sicherlich auch noch mal drüber eine Folge machen. Insgesamt kein schönes Thema, ein unbequemes Thema, denke ich. Natürlich müssten wir alle irgendwo verzichten, um da Dinge zu verbessern. Schaut euch gern nochmal den ein oder anderen der genannten Filme an und bildet euch eine eigene Meinung. Und wir hören uns wieder das nächste Mal.